lese uns den heutigen Predigttext aus Jeremia, Kapitel 14, die Verse 1 bis 9, nach der Luther-Übersetzung von 84. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lechzt, weil es nicht geregnet hat auf Erden. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ja, auch die Hirschkühe auf dem Felde, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, mein Baum hat ein bisschen gelitten. Das ist die Deko vom Kindergottesdienst von letzter Woche, wo wir ja im Allianzgottesdienst dieses Bild des Baumes hatten. Aber das ist jetzt ja auch ein Baum in der Dürre, der muss ja ein bisschen gelitten haben. Ne? Denn tatsächlich ist das stark, dass im Grunde der Text in Jeremia 14, den wir gerade gehört haben, fast wie das Gegenbild ist zu dem Text, der Grundlage war für den Allianzgottesdienst letzte Woche. Das ist aber unabhängig voneinander ausgesucht. Das für heute ist ein neuer in die Predigtordnung reingekommener Text. Und das ist ein ziemlich verrückter Text. Ein Text über Dürre in einer Zeit, wo es ja zwar nicht schneit, aber doch auch genug regnet, ne, dass die Weser schon wieder Hochwasser hat. Und doch habe ich gerade gelesen, ich weiß nicht, ob im MT oder wo das war, dass tatsächlich noch immer trotz des Regens dieses Winters noch nicht der Grundwasserspiegel wieder aufgefüllt ist, der vor dem Sommer, vorletzten Sommer, der so dramatisch gesunken ist, dass immer noch was fehlt im tiefen Grundwasserspiegel. Und es ist darum aber auch ein verrückter Text, weil ich glaube, bis vor ein paar Jahren hätten viele Theologen gesagt, was für ein naives Gottesbild, was hier drin steckt. Ja? Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja? Da ist eine Dürre und da war wirklich Dürre. Ne? Da habt ihr gehört, alles vertrocknet, nichts mehr da, Brunnen vertrocknen, Bäume, Pflanzen gehen ein. Und dann ist die Konsequenz, das, was der Prophet ausspricht, wir haben gesündigt. Ja, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ne? Gott straft durch Dürre. Ist das so? Das ist doch nicht unser Gottesbild. Jetzt muss man aber vorsichtig sein, gerade mit Urteilen über das Alte Testament, weil auch im Alten Testament ist das ist das eher die Ausnahme, wenn von einem direkten, strafenden Eingreifen Gottes die Rede ist. Sondern das Häufige ist, gerade bei den Propheten, sogar die Regel, dass Gottes Strafen, was er androht, ist, dass er die Menschen die Konsequenzen ihres Handelns spüren lässt. Ja? Wie das, was die Propheten immer wieder angekündigt haben. Also mit ihrem Taktieren, mit den Großmächten, das wird nicht gut gehen. Und ist es ja auch nicht. Letztlich sind sie dann erobert worden. Also dass im Grunde Gottes Eingreifen darin besteht, ihr werdet eure Suppe auslöffeln müssen. Aber hier ein direkter Zusammenhang. Verrückt darum, weil wie gesagt, bis vor ein paar Jahren würde man sagen, so ein Quatsch. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo man vielleicht sagen kann, da wird ein bisschen zu viel Panikmache betrieben ums Klima. Und doch ist es ja, ne, selbst von den größten Kritikern nicht, im Grunde nicht zu leugnen, dass es einen Zusammenhang gibt. Ja, das, was gerade in Australien passiert und eben, wie gesagt, diese Situation von den letzten beiden Sommern und diesem Winter, der keiner ist, dass das nicht alles nur normale Ausschläge sind in den normalen Schwankungen von Wetter und Klima, sondern dass da was hintersteckt und oder was gerade jetzt in den Medien war, diese dramatische Meereswassererwärmung. Ja. Und wo wir im Grunde konsequent sagen müssen mit dem Propheten, wir sind schuld. Ja. Nicht naiv, sondern so ist es. Wie uns zumindest 95% aller Wissenschaftler mindestens bestätigen. Was machen wir jetzt damit? Ja. Ich denke, weder Panikmache, dieses arme 16-jährige Mädchen sollte weder gehypt werden, noch so mit so einem boshaften Spott belegt werden, weil ich denke, das, was da ausgelöst ist von den Jugendlichen, das ist, denke ich, gut. Das hat tatsächlich einen prophetischen Charakter. Deutlich zu machen, das kann so nicht weitergehen. Ja. Und doch zu sagen, wir wollen vertrauen, dass es einen gibt, der die Welt in der Hand hält. Aber das ist nicht eine Frage, dass wir deswegen, ne, in Bequemlichkeit erstarren, sondern aus dem Bewusstsein, wir sind schuld, muss Verantwortung erwachsen. Auch wenn wir sagen können, wir sind nur für 2% dessen der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich weltweit. Aber wenn nicht wir, wer sollte anfangen? Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja. Es soll jetzt keine Predigt werden über das Klima. Außer, dass ich tatsächlich hoffe, dass diese Einsicht ja bei uns wächst für diese Verantwortlichkeit und die Weisheit, nicht nur bei uns, sondern bei hoffentlich vielen mehr, wie wir damit umgehen. Und doch zugleich das Vertrauen, ein anderer hat es in der Hand. Und was wir tun können, ist dafür beten. Das wollen wir nachher auch tun im Fürbittengebet. Aber ich will mich nicht darauf beschränken, sondern spannend finde ich die Frage, was das geistlich bedeutet. Und dieser Text bei Jeremia, der hat das hier, da geht es ja nicht um Klimawandel eben, sondern es geht ihm um eine geistliche Analyse. Und so, denke ich, sollten wir auch genauso gucken, was heißt das in Bezug auf eine geistliche Dürre, die in unserem Land, glaube ich, das mindestens genauso große Problem ist wie diese Klimageschichte. Und da kann ich gut anknüpfen an die Predigt von letzter Woche. Ich habe sie zwar nicht gehört, weil ich ja im Kindergottesdienst war, da war eben das Bild des Baumes eben ein Thema. Und da stammt die Deko daher und da ist das Wort aus Jeremia 17, war ein wichtiges. Ich lese es euch gleich nochmal. Das Bild des Baumes als Bild für unser Leben und Glauben. Ja. Und das Normale ist, in unserem Land zumindest, dass es unserem Lebensbaum gut geht. Der wird regelmäßig gegossen. Monat für Monat, das ist zumindest das Normale, kommt unser Gehalt aufs Konto. Oder die Rente oder das Kindergeld oder die Unterstützung, Hartz IV oder was immer. Regelmäßig wird unser Lebensbaum gut gegossen. Zumindest, dass wir in der Regel alle unser Auskommen haben. Und auch das andere, was wir zum Leben brauchen, das kommt rein. Was wir an Freundschaft brauchen. Was wir brauchen an Beziehungen, was wir brauchen an dem genügend Maß an Glück. Und wenn es mal nicht so gut geht, dann haben wir doch auch unsere Dinge, nicht? Und können da mal ein bisschen Dünger reinschmeißen, ein paar Pillen reinwerfen oder was immer. Und dann wird es schon wieder. Ja? Und darum geht es eigentlich in der Regel unserem Lebensbaum gut. Oder? Aber dann kommt eine Krise. Dann kommt eine Krise, eben eine Krankheit, die man nicht so schnell wegdrücken kann. Eine Beziehung, die kaputt geht, egal ob das durch Streit ist, eine Freundschaft kaputt geht oder eine Scheidung oder ein Mensch, ein geliebter Mensch, der uns genommen wird. Eine finanzielle Krise, wo es eben nicht mehr plötzlich so weitergeht. Ein Einbruch oder einfach nur der Ruhestand, mit dem wir nicht fertig werden. Was immer. Und auf einmal ist da so eine Dürre und unser Lebensbaum kriegt nicht genug. Kriegt nicht genug. Alles ist innerlich wie verdorrt. Und das ist ja hinreichend gerade beschrieben von Jeremia. Ne? Dieses, was da passiert, gefühlsmäßig. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich dann damit um? Trauer? So wird es ja beschrieben, eine Trauer passiert da. Aber wenn es nach dem Propheten Jeremia geht, soll ich sagen, Gott, wir haben gegen dich gesündigt. Puh. Was soll das jetzt? In einer Krisensituation soll ich sagen, ich bin schuld? Das ist doch psychisch ungesund. Ja? Dass ich in einer Krise, in der ich doch meistens eher Opfer als Täter bin, sagen soll, ich bin schuld? Ist doch eher das, was man kennt, was eher problematisch ist, wenn zum Beispiel Kinder bei der Scheidung der Eltern sich schuldig fühlen. Das ist oft etwas, was aufgearbeitet werden muss. Was soll das dann? Wir sind nicht schuld an der Dürre. Beim Klima vielleicht schon, aber wie gesagt, 2%. Nein, die Dürre ist eher der Punkt, dass die Krise es an den Tag bringt. Und da lohnt es sich, genau hinzugucken. Oder da hilft uns das Bild des Baumes. Was ist denn da Sünde oder Schuld? Ja? Luther unterscheidet, und da kann er viele Bibelstellen mit dazu nehmen, zwischen den einzelnen Sünden, die wie die Früchte des Baumes sind. Und so ein Baum, gerade wenn er nicht genug Nährstoffe bekommt, dann bringt er bittere oder faule Früchte hervor. Ja? Das sind die einzelnen Tatsünden. Aber Luther unterscheidet davon die Wurzelsünde, den Begriff benutzt er wirklich. Die Wurzelsünde. Die Sünde in der Wurzel. Und die eigentliche Wurzelsünde ist das fehlende Vertrauen. Oder hier heißt es im Text der fehlende Gehorsam. Gott nicht Gott sein lassen. Selber wissen wollen, was gut für mich ist. Ja. Selber Gott sein wollen. So ist es ja die Ursünde von der, vom Sündenfall her. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Selbst wissen wollen, Gott nicht Gott sein lassen, Gott nicht genug Raum geben. Das ist im Grunde die Wurzel aller Sünden. Das fehlende Vertrauen oder zu wenig Vertrauen. Und hier steckt in unserem Baum das Problem an der Wurzel. Das ist symbolisiert nicht einfach die Erde, sondern dieser Baum, er steckt im Topf. Er steckt im Topf. Und seine Wurzeln sind eingezwängt und eng und klein. Und das weiß jeder, der mit Zimmerpflanzen zu tun hat. Wenn Pflanzen kränkeln, ist es in 9 von 10 Fällen das Problem, dass der Topf zu eng ist. Ne? Da musst du umtopfen, größer. Die Pflanze braucht mehr Wurzeln. Und gerade so ein Baum braucht Wurzeln. Dass er Nährstoffe und Luft hat. Ja. Und er muss sich verwurzeln. Es sei denn, du hast einen Bonsai-Baum. Da werden die Bäume so beschnitten, die Wurzeln so beschnitten, dass auch der Baum klein bleibt. Wollt ihr so ein Bonsai-Baum sein? Und da könnt ihr jetzt euch gerne, ich wollte, dass ihr euch die Predigt anhört, ich konnte es leider auch nicht, weil haben viele mir erzählt, dass es so eine Herausforderung war, unseren Glauben, aber es hat technisch leider nicht geklappt, sie aufzunehmen. Ich konnte ihm nur das erzählen lassen. Dass der Tobias Schölder ein wunderbares Bild benutzt hat, was viele sehr beeindruckt hat. Dass es das tatsächlich in der Natur auch gibt. Ja? Nämlich, dass es nicht der Punkt ist, der äußeren Umstände, sondern dass es, da hat er erzählt von einem Baum mitten in der Wüste, der grün ist. Ja, und das ist eine Attraktion, dass die Leute von weit her kommen, um diesen wunderbar grünen Baum anzugucken. Und man hat untersucht, dass die Wurzeln in dieser Wüste dort von diesem Baum 50 Meter tief in die Erde gehen. Und er dadurch seine Nährstoffe holt. 50 Meter, da kommt keine deutsche Eiche mit. Ja. Und das Gegenbild, ja, das Gegenbild haben wir auch in der Natur, im tropischen Regenwald. Ja. Wo man ja immer wieder meint, was für eine wunderbar fruchtbare Ecke und darum holzen wir die Bäume ab und machen Acker draus. Und was passiert, das wisst ihr alle, denke ich, so viel habt ihr auch schon mitgekriegt, in der Debatte, alle, denke ich, mitgekriegt, wenn ihr es sogar in der Schule schon gelernt habt, nach 2 Jahren ist es hinüber. Da, wo man Acker anpflanzt, müssen sie weiterziehen und darum ist das ein Problem der Zerstörung des Regenwaldes, weil dieser Boden nicht fruchtbar ist. Nach 2 Jahren ist er ausgelaugt. Weil die Humusschicht so dünn ist. So dünn. Ja. Wie funktioniert es trotzdem, dass da Riesenbäume stehen? Diese Bäume sind Flachwurzler. Totale Flachwurzler. Trotz ihrer Größe. Weil das Klima so gut ist, dass sich die Nährstoffe, dass es wie so ein Kreislauf ist. Da gibt es keine dicke Humusschicht, sondern die Pflanzen werden sofort wieder, die Blätter zersetzt und bilden wieder Nährstoffe. Die brauchen nur ganz flache Wurzeln. Aber wenn das der Kreislauf unterbrochen ist, ist der Boden ruckzuck kaputt. Da ist zu wenig Nährstoffe da. Also, und das zurück zum Geistlichen. Wenn der Kreislauf funktioniert, wir kriegen das, was wir zum Leben brauchen, dann klappt das. Dann funktioniert das Leben. Und dann reicht so ein bisschen Bonsai-Glauben. Dann sind wir Flachwurzler. Ja, weil es funktioniert ja, der Kreislauf. Es geht ja gut. Mit so ein bisschen Gott, aber Hauptsache genug Geld und Gesundheit und all das. Ja. Und das ist unsere geistliche Dürre und Krise in unserem Land. Ja. Und da will ich gar nicht nur auf andere schauen. Meine Frau sagt mir immer, dass ich manchmal zu sehr wettere gegen andere, sondern das sehe ich doch auch bei mir selber. Ja. Ja, wo ich manchmal, wenn alles gut läuft, dann eben auch so ein Flachwurzler bin. Und es läuft ja. Und mal eben noch beten. Aber im Grunde vertraue ich auf meinen Kreislauf, meinen Aktionismus. Und die Krise bringt es an den Tag. Ja, dass unser Glaube im Topf steckt. Wenn die Umstände stimmen, dann passt alles und Gott gehört irgendwie dazu. Aber in der Krise schreien wir Gott, warum? Warum tust du mir das an und das, obwohl Gott nicht die Ursache ist? Wo ich dann doch wieder am meisten in meinem Leben aus Krisen gelernt habe. Aus Krisen, wo ich dann gemerkt habe, da hast du doch zu wenig vertraut. Oder zu viel auf dich. Da, wo ich mit meiner Weisheit am Ende bin, da kann die Wurzel durchbrechen. Gerade da bin ich vielleicht bereit, Gott mehr Raum zu geben. Und ich glaube, das kennen ganz viele von euch, oder? Wird immer wieder bemüht in der Psychotherapie, das chinesische Schriftzeichen für Krise. Schon mal gesehen? Also, oder gehört zumindest, dass das chinesische Schriftzeichen für Krise aus 2 Zeichen besteht. Also die chinesischen Schriftzeichen sind ja Wortzeichen. Das erste Schriftzeichen bedeutet Gefahr. Und so ist natürlich jede Krise eine Gefahr, dass etwas in mir zerbricht oder mein Glaube zerbricht. Aber das 2. Zeichen bedeutet Chance. So steht das chinesische Wort für Krise, bedeutet Gefahr und Chance zugleich. Und so ist jede Krise, eine Gefahr, aber eben auch eine Chance für unseren Glauben, dass er tiefer wurzelt. Eine Chance, dass wir größer von Gott denken und dahin kommen. Nicht auf unsere Weisheit vertrauen, sondern auf ihn. Und dazu sind wir eingeladen, das zu leben und das weiterzugeben. Aber da bleibt ein Problem, weil wir, wenn Menschen in Krise stecken, können wir doch nicht hingehen und ihnen sagen, du bist schuld, du vertraust zu wenig. Das ist nicht nur unbarmherzig, das ist falsch. Das macht was kaputt, habe ich euch eben da deutlich gemacht. Aber dass wir überhaupt da sind, dass wir überhaupt da sind und einladen. Mitten, als ich am Freitagabend angefangen hatte, diese Predigt aufzuschreiben, kriegte ich einen Alarm über den Notfallseelsorge Pieper und wurde gerufen zu einer Frau, deren Mann dement ist und seit über 24 Stunden verschwunden ist. kann ich ihr noch nicht sagen, ne? Quatsch. Ja. Aber ich kann da sein in dem Moment und darum ist mir das so wichtig, diesen Dienst zu tun. Da zu sein und zu beten und zu sagen, ich werde anderen Bescheid sagen, die für sie beten. Ja. Und einzuladen, ja, wir wollen Gott in dieser Situation, wir haben keine Antwort, aber wir haben einen Ort, wo wir hingehen können, gemeinsam mit unseren Sorgen. Ja, und uns verwurzeln. In dem Moment, dieses Ausstrecken zu diesem Gott, das können wir tun, mit den Menschen gemeinsam. Und wir können auf uns selbst schauen. Und darum feiern wir jetzt Abendmahl. Wir können uns fragen, wo entdecken wir bei uns selbst zu viel Bonsai-Glaube? Oder zu wenig, zu klein, zu wenig großes Vertrauen? Und sagen, und damit komme ich zu Gott. Und er ist die Quelle. Er ist die Quelle der Vergebung, er ist die Quelle der Gnade. Und wir dürfen uns neu ausstrecken nach ihm. Und gestärkt aus diesem Gottesdienst gehen. Amen.